Domradio im Gespräch.
Ist das für Sie ein besonderer Tag, der Palmsonntag?
Ein ganz besonderer Tag. Und zwar, weil er in dieser Spannung steht zwischen Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt. Wir feiern einen unglaublich festlichen Einzug, natürlich den Einzug nach Jerusalem, mit diesen Gesängen, die einfach dazugehören. Hosanna, dem Sohne David, das mich auch von klein auf begleitet. Aber dann ist dieser feierliche Einzug vorbei und dann kommt dieser archaische Antwortgesang: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach dieser Lesung aus dem Gottesknechtslied. Und dieser Bruch, der dann quasi so voll umschwingt, das hat mich immer sehr beeindruckt und beeindruckt mich auch heute noch.
Wenn man Sie jetzt hört, dann sind Sie schon so ganz drin in dieser Liturgie. Ist es für Sie auch tatsächlich die bedeutendste, auch die musikalisch wichtigste Woche im Jahr?
Absolut, das kann ich voll unterstreichen. In dieser Dichte, in dieser Feierlichkeit, in dieser Emotionalität, auch bis auf das Äußerste. Ich meine, wir alle mögen Weihnachten mit dem, was dazugehört, mit der Musik. Aber diese Tiefe und Dichte, auch der Grund unseres Christseins, der so kompakt gefeiert wird, nicht nur im Triduum, sondern auch in den Feiern dazwischen mit den Trauermetten, das ist das Prägendste des ganzen Jahres.
Jetzt haben Sie Weihnachten schon einmal gefeiert als Domkapellmeister am Kölner Dom. Ostern steht bevor. Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
Aufgeregt immer. Es hält sich aber so in Grenzen, dass das so eine freudige Anspannung ist. Also die Chöre sind so langsam gut vorbereitet. Wir haben ja noch eine intensive Probenwoche vor uns. Und dann steht so auch die Neugier oder die Vorfreude auf dieses besondere Fest, ja, in diesem Dom.
Ist es tatsächlich anders? Jetzt haben Sie ja ein paar Wochen, ein paar Monate Erfahrung. Ist es anders, im Kölner Dom Musik zu machen als wo sonst?
Ja, und zwar, weil es auf jeden Fall eine größere Dimension bekommt. In der Pfarrkirche oder da, wo ich bisher war, immer ein sehr direkter Kontakt auch zur Gemeinde, zu allen Zelebranten. Man hatte die Möglichkeiten, da sehr, sehr dicht vernetzt zu sein. Und hier läuft alles viel größer ab, professioneller, und trotzdem schaffen wir es hier, die Kontakte untereinander herzustellen. Aber das ist natürlich auch Arbeit.
Größer auch im Sinne, weil diese Dimensionen dieses Raumes einfach gigantisch sind, ist ja gerade für den Chorklang wirklich Arbeit wahrscheinlich am Ende.
Das ist Arbeit. Also die große Kunst, aus dem Chor solche Klänge zu locken, die nicht forciert sind, aber trotzdem ein großes Obertonspektrum abbilden, damit man mit wenig Druck einen großen Klang erzeugen kann.
Mussten Sie sich da auch ein bisschen dran gewöhnen? Mussten Sie da auch erstmal Ihre Lektionen lernen bei den ersten Auftritten?
Wir hatten vor meinem ersten Auftritt eine Probe mit der Orgel, also Orgel- und Chorprobe. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hatte ich schon verstanden, wie es geht. Und da sind wir natürlich mit unseren Domorganisten, die alle sehr, sehr fit sind, auch auf dem Sektor Chorbegleitung toll bedient.
Um an einer Kathedrale Musik zu machen, um Kirchenmusik zu machen, muss man ja auch noch einen zweiten Zugang haben. Man muss nicht nur ein sehr guter Musiker sein, man muss ja auch noch etwas von den theologischen Zugängen oder von dem kirchlichen Zugang verstehen. Ist es Ihnen auch immer leicht gefallen, dass diese beiden Welten miteinander zu verschränken?
Dadurch, dass ich wirklich auch sehr katholisch aufgewachsen bin, also mit einer ganz frommen, ja, alle fromme Großeltern, beide Großeltern sehr, sehr katholisch verbunden, bin ich da so reingewachsen. Und dann durch die C-Ausbildung, die ersten Liturgikunterrichte, aber auch durch das viele Gottesdienstspiel mit als Organist, wo die Gespräche mit den Pfarrern auf die Liturgie kamen und dann immer wieder hier und da Informationen rübergewandert sind, ich mich informiert habe, Bücher gelesen habe und letzten Endes auch im Studium, im Kirchenmusikstudium, unglaublich gute Liturgikdozenten hatte, ist das für mich zu einer Selbstverständlichkeit geworden und auch zu einer Faszination, die bis heute so ist.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Es gibt ja einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse mich auf die Liturgie ein und versuche bestmöglich mich einzupassen mit der Musik, oder ich bin selbst von der Liturgie so fasziniert, dass ich da vielleicht nochmal etwas anders rangehen kann, als wenn ich einfach nur das als, ich sage es mal überspitzt, notwendiges Übel sehe.
Ich glaube auch, dass man die Liturgie verstehen muss, um sich da so einzubringen. Und das merken auch die Sänger, das merken die Gemeinde, das merken auch die Zelebranten. Wenn man nicht einfach nur irgendwelche Stücke aufs Programm setzt, sondern sich da etwas bei gedacht hat. Und jetzt auch persönlich für meine Einstellung, dieser Moment, wenn ich auch zur Probe die Sakristeitür passiere und den Dom betrete, das ist ein besonderer Moment, auch nach einem halben Jahr noch. Nicht nur, dass es dann plötzlich kalt wird im Winter. Es ist eine Faszination und für mich
kann man mit Handschuhen dirigieren?
Nein, aber mit diesen beheizbaren Westen mit der Powerbank von den Jägern, die sind eigentlich unter dem Talar ganz, ganz gut.
Wenn Sie sich auf so einen Gottesdienst vorbereiten, Sie haben ja, ich sag mal, die Standardgottesdienste an einem Sonntagmorgen, da setzen Sie sich, haben Sie ja gerade schon gesagt, auch mit der Leseordnung auseinander, machen sich so Ihre Gedanken. Wie lange brauchen Sie bei einem ganz handelsüblichen Gottesdienst, um zu wissen, das könnte das richtige Programm sein?
Manchmal geht es unglaublich schnell. Da gibt es eine Textpassage und mir ist völlig klar, okay, wir singen jetzt diese Motette. Und manchmal sitzt man 3-4 Stunden am PC und recherchiert, welche Bibelstelle, welche Textstelle, welchen Gedanken kriege ich jetzt. Also das kann ich jetzt gar nicht pauschal sagen.
Ist das Ostern anders?
Also jetzt mein erster Plan für die Osternacht, da habe ich lange gesucht. Also ich brauchte auch noch ein Stück für die Kommunion. Und da habe ich bestimmt 1,5 Stunden ein Stück gesucht, bis ich es endlich hatte, dass mir das stilistisch, inhaltlich und passt. Und dass es auch für den Chor machbar ist. Auch Gründonnerstag habe ich lange gebraucht. Und zwar geht es ja da auch oft um begleitende Musik. Es gibt kein Orgelspiel, was eine Stille auffangen kann. Das heißt, ich habe auch in den alten Livestreams geschaut, wie lange dauert die Gabenbereitung, wie lange dauert die Prozession, wie lange dauert das Stück, was ich ausgesucht habe. Müssen wir noch was dazu nehmen? Also das ist schon eine Recherchearbeit.
Wie frei sind Sie in der Auswahl der Musik? Also können Sie im Prinzip machen, was Sie wollen, aufs Programm setzen, was Sie wollen? Oder gibt es dann manchmal auch zumindest Rückmeldungen, sag ich mal, des Zelebranten, dass er sagt, irgendwie gefällt mir nicht so richtig?
Also bisher gab es keine Rückmeldungen, dass es etwas nicht gefallen hat. Letzten Endes freuen wir uns von der Dommusik auch immer über einen Dialog. Also wenn der Wunsch kommt des Zelebranten, ich hätte doch gerne dieses Lied, da versuchen wir natürlich alle Wünsche zu erfüllen. Theoretisch sind wir sehr frei. Praktisch natürlich nicht, weil uns die Liturgie da den Rahmen vorgibt. Und das macht ja auch Spaß, das zu erfüllen und das gut machen zu wollen.
Inwieweit muss man auch an die Menschen denken, die als Gottesdienstbesucher in den Dom kommen?
Ganz wichtig für mich, dass die Balance zwischen Zuhören und Mitsingen in einem guten Gleichgewicht steht.
Und das ist welches?
Ja, wenn wir zur Gabenbereitung eine Motette singen, dass dann beim Sanctus die Gemeinde das Sanctus singt zum Beispiel. Dass man dann einen Wechsel reinbringt und auch schaut, wie viel Gemeindegesanganteil ist dabei, auch wie viel liedmäßige Gesänge haben wir im Unterschied zu Wechselgesängen. Also da auch für die Gottesdienstmitfeiernden eine gute Balance zu finden.
Also die gute Mischung ist tatsächlich am Ende alles.
Exakt.
Gibt es ein Musikstück, was Sie schon immer fasziniert hat? Können Sie das auf eins runterbrechen oder geht das gar nicht?
Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig, wo man gerade drin ist. Also wenn man gerade in den Proben für eine Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach ist, dann ist das wahrscheinlich das Stück, was gerade am prägendsten ist, oder ein Messias von Georg Friedrich Händel. Jetzt in der Passionszeit begleitet mich schon ganz, ganz lange grundsätzlich dieser Text Christus Factus Est, also dieses Zitat aus dem Philipperhymnus, weil mich auch als Jugendlicher schon immer dieser Textabschnitt, er war für uns gehorsam bis zum Tod, und diese Formulierung, er entäußerte sich. Und dann habe ich mal...
Muss man erstmal verstehen.
Ganz genau. Und dann findet man plötzlich ein Weihnachtslied, wo das auch drin vorkommt mit dem Entäußern, und Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach, O Mensch, bewahre dein Sünde groß, da kommt dieses Wort Entäußern auch drin vor. Und dann habe ich, als ich zum ersten Mal diese Komposition von Anton Bruckner gehört habe, von diesem Christus Factus Est, was eigentlich so schlicht gemacht ist, aber so grandios, dass mich das packt. Aber auch der gregorianische Gesang zu Christus Factus Est, dieser Choral, der über die 3 Tage des Triduums verteilt in den Trauermetten gesungen wird, immer etwas verlängert, unglaublich virtuos. Ein Text und eine Musik, die mich begleitet.
Kann man sagen, auch über das Kirchenjahr, so in dem Lauf des Jahres, gibt es immer wieder Melodien, die für Sie dann auch wichtig sind, dass Sie dann aufgeführt oder zumindest, dass Sie die hören?
Ja, also ein Ostersonntag ohne Gelobt sei Gott im höchsten Thron kann ich mir nicht vorstellen.
Warum gerade das?
dass dieses Lied hat auch in seiner Schlichtheit so eine Energie mit dem Halleluja am Schluss, da auch als junger Kirchenchorsänger, wenn da dieses Halleluja kommt, das hat mich immer mitgerissen.
Und Weihnachten dann Stille Nacht oder ist das zu kitschig?
Nee, Weihnachten tatsächlich zum Einzug muss kommen, Lob Gott, ihr Christen, allzugleich. Das war von klein auf bei uns in der Pfarrkirche immer das Lied am ersten Feiertag und am Schluss Ode Fröhliche.
Okay, daran sieht man auch, was Prägung mit einem musikalisch machen kann, oder? Dass das so fest damit verbunden ist.
Absolut. Und das Schöne ist, dass es ja trotz allem offen ist. Dann gibt es noch ein Stück, was plötzlich dazukommt und dann ist das nicht mehr wegzudenken. Also wir machen jetzt Ye Choirs of New Jerusalem von Charles Villiers Stanford in der Osternacht und ich habe so das Gefühl, dass das auch eine Tradition werden könnte.
Interessant. Und dann lassen Sie uns noch ein bisschen weiter reingucken. Was sind denn Dinge, auf die man sich freuen kann, die Sie mitbringen in dieser heiligen Woche, an diesem Osterfest, wenn man in den Kölner Dom geht? Worauf freuen Sie sich?
Ja, am Gründonnerstag singen wir mit dem Vokalensemble Kölner Dom. Ja, dann neben ein paar Messsätzen aus einer Rheinberger Messe gibt es dann, wo haben wir es denn? Ja, von Morten Lauritzen, Ubi Caritas et Amor. Das darf natürlich bei der Gabenbereitung am Gründonnerstag nicht fehlen. Und da sind wir wieder bei Anton Bruckner zum Auszug, sein Pangelingua.
Und dann Ostern. Also das ist ja schon, die Osternacht ist ja schon an sich ein Erlebnis für alle, die dabei sind. Die große Symbolik ist auch in diesem Programm schon oft besprochen worden, vom Dunkel zum Licht. Auf einmal kommt die Orgel wieder. Sind das auch diese Momente, wo Sie dann wirklich so ganz intensiv dabei sind? Also wenn auf einmal die Orgel wieder anfängt zu spielen, was löst bei Ihnen die Osternachtsfaszination aus?
Also ich hoffe, dass das allen so geht, dass man da ergriffen ist, sich freut, wieder fröhliche Sachen singen zu dürfen. Ich hoffe, dass das auch in dieser großen Kathedrale gelingt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, auch den Chor mitzureißen. Wir singen ja beim Gloria auch im Wechsel mit der Gemeinde und ja, das muss einfach Energie haben und Freude, auch zur späten Uhrzeit.
Dann würde ich Sie gerne darüber aber trotzdem noch einmal fragen, ist das auch eine Arbeit, diese Arbeit mit jungen Menschen in den Chören, die für die Kirche als Zukunftsprojekt besonders wichtig ist?
Eine große Chance, auch über die Musik und die Texte, die wir vermitteln. Wir haben ja immer bei der geistlichen Musik diese Dimension dabei, für die jungen Leute eine Dimension zu eröffnen, die sie vielleicht auf anderen Wegen weniger bekommen. Natürlich kriegen sie die Bildung durch den Religionsunterricht, andere Eindrücke, sind vielleicht auch Ministranten. Aber wir haben die Chance, hier in der Kölner Dommusik eine große Zahl von Jugendlichen an diese Thematik, an diesen Glauben heranzuführen, auch jetzt mit der Karwoche, an der wir an jedem Tag proben, aber auch thematische Einheiten haben. Jedes Mal ein geprägtes Morgengebet durch unseren Dom- und Stadtdechanten und Chorpräses Robert Kleine, aber auch unsere pädagogischen Kräfte, die dann auch Osterkerzen basteln und diese Symbolik den jungen Leuten klar machen, dass wenn sie dann in der Osternacht die Osterkerze in der Hand haben, einfach auch wissen, wofür steht das Alpha und das Omega.
Domradio im Gespräch.